Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Diesem extrem powervollen Einstieg begrüße ich euch heute ganz herzlich erneut zu meinem Podcast Soundcheck Politik. Und ihr wisst es, in Soundcheck Politik begrüße ich alle zwei Wochen Gäste aus der Politik oder aus der Gesellschaft, um mit ihnen über die großen und kleinen politischen Fragen zu sprechen, aber natürlich auch über ihre musikalischen Vorlieben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute passend zu diesem Liedtitel Power to the People die bevollmächtigte Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Barbara Resch, begrüßen dürfen. Liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass du heute in unserem Podcast dabei bist. Ich freue mich, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Andi, ich freue mich auch.
Und außerdem begrüße ich heute, das ist ein bisschen ungewöhnlich heute, dass wir im Dreierformat sind, Florian Wahl. Florian ist ja unser Landtagsabgeordneter der SPD in Böblingen. Dadurch natürlich auch sehr stark, was die Themen angeht, die im Moment mit der Transformation der Automobilindustrie zu tun haben, betraut. Und Florian ist bei uns in der Fraktion auch als arbeitsmarktpolitischer Sprecher zuständig. Lieber Florian, auch dir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ja, und wir müssen powerful sein, denke ich, denn es sind keine ganz einfachen Zeiten. Und deswegen, liebe Barbara, wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten über die aktuelle Situation unserer Wirtschaft in Baden-Württemberg. Natürlich vor allem auch die Situation der Beschäftigten, denn die Horrormeldungen von Arbeitsplatzabbau, Arbeitsplatzverlagerung, die sind ja quasi tagtäglich in den Medien und beschäftigen uns und euch natürlich jeden Tag. Aber jetzt mal vorneweg, wir haben vergangene Woche die Wahl eines neuen Bundeskanzlers gehabt. Und wir haben es ja alle mitgekriegt, es war so ein bisschen ruckelig an dem vergangenen Dienstag. Was waren so deine Gedanken, als du am vergangenen Dienstag morgens so gegen 10 wahrscheinlich auch die Nachrichten aus Berlin gekriegt hast?
Also erstmal war ich ein bisschen erschüttert, muss ich sagen, dass das nicht im ersten Wahlgang durchgegangen ist. Jetzt bin ich kein ausgesprochener Merz-Fan, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde, in der Zeit, in der wir leben, braucht's eine verlässliche Politik und es braucht jetzt auch schnelle Umsetzungsmaßnahmen. Und mir ging es ehrlich so, dass ich mal dachte, war das jetzt wirklich, ist das wirklich passiert? Und war dann auch froh, dass es die Möglichkeit gab von allen demokratischen Parteien, dass man die Wahl dann am Nachmittag durchziehen konnte und so, dass wir jetzt einfach eine Regierung haben, die loslegen kann.
Und ich glaube, das ist das, was alle dann an dem letzten Dienstag auch beschäftigt hat, nämlich eine gewisse Erleichterung. Und du sagst zu Recht, wir sind keine Merz-Fans, aber ich glaube, uns allen ist klar, diese Regierung aus CDU, CSU und SPD ist eigentlich zum Erfolg verdammt. Wir müssen in dieser aktuellen Situation weltwirtschaftlich, weltpolitisch, glaube ich, sehr schnell handlungsfähig sein. Und deswegen, glaube ich, ist es auch gut, auch aus Sicht der Gewerkschaften, dass wir uns in den Verhandlungen mit CDU, CSU sehr schnell darauf verständigt haben, dass wir zur Gestaltung dieser Veränderung, dieser Transformation auch Geld in die Hand nehmen müssen. Das Thema Investitionen ist ja ein ganz zentrales. Wie hast du da schon auf diese Ergebnisse geblickt? Weil ich weiß ja noch, im Wahlkampf wurde von der CDU das Thema Schuldenbremse sozusagen so festgemauert, dass man das Gefühl hatte, das wird ganz, ganz schwierig mit denen, aber es war dann doch relativ schnell eine Einsicht in das, was auch viele Ökonomen sagen, dass wir neben den Reformen, die notwendig sind, natürlich auch Investitionen brauchen. Und deswegen auch da nochmal ein kleiner Blick zurück. Wie ging es dir, wie ging es euch bei der IG Metall in Baden-Württemberg, als diese Nachrichten über ein Sondervermögen von 500 Milliarden dann auf einmal da waren?
Also es war erstmal eine positive Nachricht. Jetzt, wenn ich nochmal kritisch drauf schaue, würde ich sagen, man hätte das auch schon früher machen können. Aber nun gut, jetzt ist es so. Und es war eine sehr positive Nachricht, dass dieses Sondervermögen und auch die Lockerung der Schuldenbremse jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht. Da würde ich auch nochmal sagen, danke an alle Akteure, wie uns da auch wahrgenommen haben, dass es dringend notwendig ist, damit wir eben Investitionen kriegen, damit Energiepreise wieder so sind, dass man sich's leisten kann. Also das war eine positive Nachricht.
Und wenn wir jetzt auf diese Investitionsmöglichkeit blicken, dann ist das ja die eine Seite der Medaille. Wenn wir in den Koalitionsvertrag reinschauen, dann sehen wir natürlich auch, dass da andere wichtige Punkte angesprochen sind, die, glaube ich, für den Standort Baden-Württemberg auch wichtig sind. Wir waren mit der Fraktion erst vor kurzem in Sindelfingen bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei Mercedes, beim Daimler, und Florian hat es ja auch mitorganisiert. Da ist schon klar, dass Erwartungen an die neue Regierung sind, zum Beispiel was das Thema Energiekosten angeht. Da würde ich dich auch mal bitten, deinen Blick darauf, was das Thema Energieversorgung angeht, aber vor allem auch natürlich die Bezahlbarkeit von Energie als Standortfaktor, weil das ja immer auch etwas ist, was gegen den Standort Deutschland oder Baden-Württemberg eingewandt wird.
Es ist ein wichtiger Punkt. Wir schauen da ja ganz oft auch als IG Metall auf die ganz energiestarken Branchen, wie Stahl beispielsweise. Das haben wir jetzt gar nicht so sehr in Baden-Württemberg. Wir haben ein Stahlwerk. Aber natürlich so jemand wie Mercedes oder andere Betriebe haben auch einen immensen Energiebedarf. Und wenn man das europäisch vergleicht, sind wir da jetzt nicht an der Spitze, aber dennoch bei den Energiepreisen so, dass es da Nachholbedarf gibt, damit die wieder in einem Ausmaß sind, so dass es erträglich ist für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten. Ich würde das in beiderlei Hinsicht sagen. Und von dem her ist es erstmal gut, was da auch im Koalitionsvertrag drinsteht. Jetzt im Nachgang gab es ja nochmal so eine Debatte zu den Stromgebotszonen, wo der Süden dann eher wieder in Schwierigkeiten gerät. Ich glaube, wir müssen einfach als Baden-Württemberger die Stimme da nochmal hochhalten in Berlin, damit das eben nicht so kommt mit den Gebotszonen, sondern dass die Energiepreise wieder so sind, dass sie erträglich sind für Unternehmen.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch dieser Blick aus dem Süden der Republik in Berlin stärker wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir das über die Gewerkschaften, aber natürlich auch in den Parteien und in der Politik hinkriegen. Florian, kurze Frage an dich. Wir waren ja wenige Tage nach der Ankündigung von Mercedes in Sindelfingen, als es hieß, es werden irgendwie ziemlich viele Arbeitsplätze möglicherweise verlagert. Wir haben ja mit dem Betriebsrat dort gesprochen und der Betriebsrat sagt, sie sind in der Lage, mit den Beschäftigten wettbewerbsfähig zu sein. Wie ging es dir da, als diese Ankündigung von Daimler kam, bezogen auf Mercedes?
Naja, für uns ist das natürlich, bei uns in Sindelfingen, ist das natürlich ein ganz großes Thema insgesamt in der Belegschaft. Und eins, wir hatten letzte Woche ja die Wahl des Bundeskanzlers, aber wir hatten die Woche davor den 1. Mai und wir hatten eine große Demonstration in Sindelfingen und die war nicht nur wegen dem guten Wetter, sondern insgesamt war die auch deutlich besser besucht als in den letzten Jahren, was natürlich auch an den Rednern liegt und an der Organisation. Aber was ich da mitgekriegt habe, gerade auch von den Betriebsräten und von den Vertrauensleuten, ist, es ist schon eine Stimmung, die insgesamt ob der wirtschaftlichen Situation sehr besorgt ist und die sich schon Gedanken machen. Und ich wurde jetzt mehrmals darauf angesprochen, und zwar in einer Deutlichkeit, wie ich es noch nicht erlebt habe, wenn wir dann jemanden haben, wie zum Beispiel der Verkehrsminister Winne Herrmann, der dann plötzlich in der Presse auftaucht mit, ach, das wäre ja überhaupt nicht schlimm, dass das Ganze nach Ungarn ginge, hier würden ja eh nur Autos zusammengeschraubt werden, dann ist es natürlich schon ein Sound von der Landesregierung, den ich als ein großes Problem sehe. Und das ist übrigens nicht nur eine Schlagzeile in der Stuttgarter Zeitung gewesen, sondern das haben die Leute echt richtig mitbekommen. Mhm. Und das ist nicht so easy. Und deswegen würde ich mich auch dazu noch interessieren, Barbara, du bist ja in ganz engen Austausch mit den Betriebsräten überall. Was glaubst du, was die jetzt momentan eigentlich von der neuen Bundesregierung erwarten? Und wie würden die, glaube ich, oder auch ihr erwarten, dass das auf das Land übersetzt wird?
Also erstmal teile ich eure Einschätzung, ne, dass die Luft klärt sozusagen. Es vergeht auch kein Tag bei mir, wo sich nicht der Betriebsrat bei mir meldet und sagt, oh, wir sind wieder konfrontiert mit Sparprogrammen, mit Programmen, Entlastungen. Das waren ja jetzt vor allem auch die Großen. Die Hersteller hatten ja jetzt auch, finde ich, auch sehr gute Vereinbarungen. Also unsere Betriebsräte haben da gute Vereinbarungen auch geschlossen. Die Befürchtung ist jetzt halt, dass jetzt nochmal viele Zulieferer auch drankommen. Bei den Zulieferern ist wirklich die Luft mittlerweile ziemlich dünn. Von dem her teile ich erstmal die Analyse sozusagen der Ausgangslage. Und da ist es auch ganz einfach klar zu machen, wir brauchen jetzt Handlungen, damit dieser Industriestandort Baden-Württemberg, der so brutal unter Druck ist, dass der gefestigt wird. Und da braucht man vor allem halt eine politische Flankierung. Das eine ist, was macht man in den Betrieben, was kann man da an Programmen verhandeln. Aber das andere ist, was ist sozusagen mit der Infrastruktur außenrum? Wir hatten es gerade über die Energiepreise. Da brauchen wir jetzt einfach verlässliche Rahmenbedingungen, damit der Industriestandard da wieder einen Schub nach vorne kriegt.
Und wir sind jetzt gleich mittendrin in einem Megathema. Ja, jetzt dürfen wir natürlich nicht so tun, als ob Wirtschaft nur aus Automobilindustrie besteht. Aber die ist halt für Baden-Württemberg nun mal eines der Fundamente und eine der tragenden Säulen.
Unter Maschinenbau, ne?
Beides unter Maschinenbau, ist, ja. Klar. Und also wie gesagt, der Automobil hat ja so eine Stellvertreterfunktion, auch in der Debatte, weil sich dort halt viele Probleme auch konzentrieren. Also wir haben ja nicht nur die Veränderungen, die sich aus der Automatisierung ergeben. Das ist in der Industrie überall. Ja? Und in einem, ich sag mal, demografischen Wandel kann man ja auch sagen, wenn die ein oder andere Arbeitsstelle wegfällt, weil ich die Leute gar nicht habe, ist das jetzt mal nicht der Weltuntergang. Aber die Frage ist halt, ist industrielle Produktion noch möglich? Und wenn ich den Hermann höre, das klingt halt eher nach Deindustrialisierung, so nach dem Motto, ist ja egal, wenn das weg ist. Und ich glaube, das muss klar sein, dass Politik um Industrie, um Wertschöpfung in der Industrie hier in Deutschland und Baden-Württemberg kämpft. Wir haben 32% Industriewertschöpfung in Baden-Württemberg. Und die Frage halt auch gerade, was diese Antriebswende angeht, die kommt ja noch dazu in der Automobilindustrie und die weltwirtschaftliche Veränderung. Was treibt Trump mit Zöllen? China nicht mehr nur aufnehmender Markt, sondern zunehmend auch Konkurrent auf dem eigenen Markt, aber natürlich drücken sie auch in den Weltmarkt. Und deswegen ist natürlich schon die Frage, was können wir den Erzählungen entgegenhalten, die da jetzt kommen, gerade auch aus konservativer Sicht. Ich habe gestern wieder mal Herrn Oettinger zugehört. Da kommen natürlich schon so Kosten, wir müssen jetzt alle wieder länger arbeiten, wir müssen uns alle den Gürtel enger schnallen, also die alte Rhetorik. Und ich denke mir immer, Entscheidungen der Vergangenheit, wo man zu spät zum Beispiel auf die Batterie gesetzt hat, das waren nicht die Arbeitnehmer, die das getan haben, sondern das waren die Chefetagen. Aber jetzt sollen die Arbeitnehmer an allem schuld sein. Was entgegnest du, wenn deine Verhandlungspartner auf der Arbeitgeberseite mit diesen Phrasen kommen? Wie agiert dann die Gewerkschaft? Wie agierst du persönlich, um dem auch so ein Stückchen den Wind aus den Segeln zu nehmen und da letztlich auch den Angriff auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwenden?
Da kann man mit einem Satz drauf reagieren, der jetzt erst abstrakt daherkommt, aber den, finde ich, kann man gut erklären. Wir müssen nicht billiger arbeiten, sondern wir müssen besser arbeiten. Also meines Erachtens macht es keinen Sinn, jetzt eine Debatte anzuschlagen, länger zu arbeiten, Feiertage abzuschaffen oder so, sondern wir müssen schauen, dass wir die Sachen besser machen können. Ich finde, bei allem, wo es jetzt so eine Deindustrialisierung gibt, gibt es ja noch eine gute Ausgangslage. Baden-Württemberg, und das teile ich, Andi, wie du gesagt hast, in Baden-Württemberg hängt der Wohlstand einfach an der Industrie. Und die Industrie war Weltspitze. Ne? Wir haben die besten Autos produziert, die besten Maschinen gebaut. Wir waren Weltspitze bei der Patentanmeldung. Ne? Das ist das Wort, das Land der Tüftler und Denker. Das passt ja immer noch. Es ist allerdings brutal unter Druck. Absolut unter Druck. Du hast angesprochen, was passiert da auch in den Weltmärkten. Wir waren natürlich auch Profiteur von Globalisierung, dass wir China als Markt hatten. Jetzt ist China eher Konkurrent. Die sind auch technisch in der Lage, auch Autos zu bauen. Vielleicht auch technisch die fortschrittlicheren, eben mit Elektroantrieb und so. Also es ist total unter Druck. Aber die Antwort kann nicht sein, billiger zu arbeiten, sondern wir müssen besser arbeiten. Und besser heißt für mich, dass wir beispielsweise das Thema KI noch mal mehr nutzen, da auch produktiver werden in manchen Sachen, dass wir schneller werden und dass wir unsere Stärken im Endeffekt, die wir haben in Baden-Württemberg, einfach noch mal mehr nutzen. Und das ist auch möglich. Da gibt es viele positive Beispiele. Wir sind halt alle miteinander gerade mit den negativen Beispielen beschäftigt. Ich kenne auch oder bin in Gesprächen mit Arbeitgebern, die sagen, wir haben es hier aufgeben, wir wollen hier gar nicht mehr Produkte lokalisieren, und da halten wir immer dagegen. Und wenn man einen Arbeitgeber auch findet, der da Interesse dran hat, dann gibt's auch ganz viele Möglichkeiten, dass man das macht. Mhm. Also, und der lohnt vielleicht auch nochmal dazu, weil das ja bei uns gerade der Druck so ist, ne? Ihr müsst jetzt da irgendwie mit Arbeitskosten und so. Das hat ja die letzten Jahrzehnte weniger Rolle gespielt, weil eben die anderen Faktoren gut waren. Ne? Wir konnten globalisieren, Wir hatten die besten Produkte, wir hatten eine gute Infrastruktur, wir hatten auch sozial, ne, sage ich mal, auch hier eine totale Ruhe. Also der Standort war gefragt und da bröckelt natürlich einiges. Und dann verstehe ich schon erstmal, dass Leute sagen, da muss man halt jetzt an den Arbeitskosten schrauben, aber das verlieren wir, wenn wir den Deal mitgehen würden, was ich natürlich auch nicht machen würde.
Und man muss auch gucken, wie man teilweise spricht, weil ein Kollege von der CDU im Landtag, der hat gesagt, ja, das Problem in der, da ging es um die Automobilindustrie, ist, die Leute würden einfach nicht genug schaffen. Und da muss ich sagen, so, wir wären nicht hier in Schaffhausen, deswegen wäre Baden-Württemberg, würde abgehängt werden. Und ich glaube, wir müssen echt aufpassen, gerade auch bei der Belegschaft, wie wir über die reden. Weil wir reden immer, sagen ja, wir brauchen die Industrie, den Maschinenbau, die Automobilindustrie, weil wir unseren Wohlstand darauf gründen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja auch so. Das sehen wir in Böblingen, in Sindelfingen, in Heidenheim, wo auch immer. Da haben wirklich, wenn wir da stark sind, ist super. Aber es ist noch viel mehr. Es geht auch um Respekt für die Leute. Das ist ein Teil der Identität in diesem Land, die teilweise von Generation zu Generation, bei uns ist es beim Daimler, da wirklich arbeiten und praktisch mit diesen Pauschal, die wirklich viel geschaffen haben für dieses Land, die viel aufgebaut haben, egal ob sie ursprünglich aus Baden-Württemberg sind oder aus Ankara dazugekommen sind. Die sind richtig, richtig stolz, was sie machen. Und dieses Jahr, wir sind nur noch im Abstieg etc., wird auch den Menschen echt nicht gerecht. Also das ist mir nur ganz wichtig, dass das in der Debatte, dass dem wirklich ganz eindeutig widersprochen.
Ich glaube, wir müssen auch.
Darf ich noch mal ganz kurz was ergänzen? Weil da wird ja auch beispielsweise gerade über das Thema hohe Krankenstände diskutiert. Die haben wir in der Tat. Aber da wäre meine Erwartung, dass man einfach mal genauer hinschaut, was sind denn die Gründe und nicht pauschal sagt, die Leute sind gerade, die haben keine Motivation, die sind fauler, so, sondern man muss das Thema anpacken, weil das ja schon ein Problem ist, wenn wir hohe Krankenstände haben. Aber man muss halt hinschauen, an was das liegt und nicht pauschal verurteilen, die sind Minderleister und so weiter und so fort. Und die brauchen vor allem, Florian, was du gesagt hast, ne, auch, dass man sie wertschätzt und sie brauchen vor allem eine Perspektive, wie es weitergeht. Und das fehlt halt, das sagen auch unsere ganzen Betriebsrätebefragungen, es fehlt halt, viele Unternehmen haben einfach für sich auch wenig Strategie, wie sie diese Transformation, diesen Druck, was sie jetzt auch dem dagegenhalten, was sie da machen.
Und das ist das, was ihr ja in der IG Metall schon seit langem macht. Ihr habt ja euer Trafo-Team, das ja sich ganz bewusst auch mit kleinen Betrieben, mittelständischen Betrieben beschäftigt und schaut, wer von denen hat überhaupt schon eine Strategie entwickelt. Und ich weiß noch, wie die Präsentation mal von eurem Trafo-Team war. Das war teilweise beängstigend, dass knapp die Hälfte der Unternehmen eigentlich noch keine hat. Obwohl wir ja wissen, ich schaue mir ja im Land gerade auf einer Zukunftstour ganz viele Menschen an, Forschungseinrichtungen, aber auch Unternehmen, die schon ein Stück weitergehen. Ja, ich wollte auch irgendwann mal wieder eine positive Zukunftsbotschaft haben. Aber wie siehst du jetzt gerade beim Thema Transformation hin zur Batterie? Wir haben ja gerade bei Porsche, merken wir es ja, die haben ja sehr viel investiert in diese neue Mobilität, aber es funktioniert noch nicht richtig mit dem Absatz der Fahrzeuge. Das hat bei vielen Menschen auch eine gewisse, wie soll ich sagen, psychologische Komponente. Man will nicht von dem sich verabschieden, was man kennt. Die es dann machen, da sind die allermeisten dann überzeugt. Und rein physikalisch ist eben bei der Batterie der Energienutzen sehr viel größer. Von daher wird das auch kommen. Andere Länder zeigen es uns ja, dass der Hochlauf funktioniert. Wie siehst du jetzt, wie kommen wir über diese Klippe hinweg, dass wir gerade auch beim Thema Antrieb möglicherweise die Zahlen jetzt wieder nach oben kriegen, was für unsere Unternehmen in Deutschland, jetzt blenden wir mal USA aus, aber wir müssen ja diese Fahrzeuge vor allem auch für den Export produzieren. Aber wie schaffen wir es auch in Deutschland, die Autos auf die Straße zu bringen? Da hat der Koalitionsvertrag ja durchaus auch mal das ein oder andere an Andeutung drin.
Also da ist vieles verstolpert worden, meines Erachtens, an der Idee, na, da die an die Spitze der Bewegung zu kommen. Das war ja mal Konsens und da haben sich auch viele Arbeitgeber auch auf den Weg gemacht. Die haben auch übrigens ganz viel investiert in die neue Technologie. Ich glaube, wir haben zu wenig in Deutschland diskutiert, was strategisch wichtig wäre, also welche Produktion und Entwicklung brauchen wir unbedingt vor Ort. Also was muss Local Content sein, damit man da eben auch weiterhin Weltspitze bleibt. Und mit verstolpert meine ich, dass praktisch es da wenig auch verlässliche Rahmenbedingungen gab jetzt in der Vergangenheit der Politik. Ich mache ein Beispiel. Es gab die Förderung der Elektroautos. Das ist in meinem Empfinden von über Nacht ist es verändert worden und wir haben sozusagen auch die Leute abgehängt. Da, glaube ich, vergeht auch kein Betriebsbesuch bei mir, wo nicht Beschäftigte mit mir reden, wenn das Verbrenner aus, was ja gar kein Verbrenner aus 2005, wenn das nicht kommen wird, dann wird es hier wieder besser gehen und so. Und da muss man jetzt echt klar bleiben. Ich finde ein paar Sachen jetzt auch richtig, beispielsweise mit den Strafzahlungen, dass man da nochmal guckt, dass man eher sagt, das Geld soll jetzt auch nochmal weiter für Beschäftigung, für Invest und so verwendet werden und nicht eben Strafzahlungen für Unternehmen. Aber man muss jetzt schauen, wie kann man denn das Ziel sozusagen umsetzen und was muss man machen auf der Wegstrecke, dass es passiert. Beispielsweise Ladeinfrastruktur. Ich habe auch seit kurzem jetzt ein reines E-Auto. Ja, ich bin verblüfft, wie viele Ladestationen es gibt. Ich höre jeden Tag, es gibt zu wenig Ladestationen. Es gibt ganz viele Ladestationen. Die Frage ist immer, wie schnell laden die und so? Und wird es jetzt funktionieren, wenn alle laden würden? Aber so, ich glaube, wir müssen da auch nochmal mehr schauen, nicht nur ein Ziel vereinbaren, sondern auch nochmal mehr schauen, wie man den Weg dahin macht. Und manchmal, das wird gerade heiß diskutiert, ich auch mit Arbeitgebern, die dann sagen, ja, aber jetzt müssten wir doch nochmal mehr länger den Verbrenner und kann man das 2035. Ich sage dann immer, wir hätten auch keinen Katalysator, keinen Sicherheitsgurt, wenn es nicht auch von der Politik der Rahmenbedingungen gäbe. Dann sagen wir oft, das ist aber ganz was anderes, aber im Endeffekt, finde ich, kann man schon übertragen.
Ja, jetzt machen wir, weil wir schon gut bei der Hälfte sind, einen kleinen Break und ich frage an der Stelle, das heißt ja nicht ohne Grund Soundcheck-Politik, so ein bisschen nach den musikalischen Vorlieben meiner Gäste. Und deswegen, liebe Barbara, jetzt machen wir es so, du darfst 2 Sekunden länger überlegen. Ich frage jetzt mal den Flo als Ersten, was er denn hört, wenn er sich unbeobachtet fühlt, sei es beim Duschen oder beim Joggen und wo er dann auch notfalls mal lauthals mitrallert. Flo, wie sieht's aus bei dir? Was war das letzte Konzert?
Das letzte Konzert war, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war ein Gianna Nannini-Konzert im letzten Jahr. Aber ich freue mich auf Bruce Springsteen in den Pfingstferien. Und das Witzigste war, und da musste ich sagen, das war wirklich totaler Zufall, Andi, weil ich ja weiß, dass du Dropkick Murphy-Fan bist. Ich habe so ein Shuffle im Handy, das praktisch übers Auto dann praktisch Musik vorschlägt. Und als ich in die Landtagstiefgarage gerade reingefahren bin, kam Amazing Grace von Dropkick Murphy nach ganz, ganz langer Zeit und dachte ich, ah, okay, das passt ja, ich bin schon ganz eingestimmt. Nee, sonst bin ich eher so im Rockbereich verortet. Wahrscheinlich auch Dinge, die du nicht als Rock bezeichnen würdest, Andi. Also, weil
es gibt auch Kuschelrock, Flo.
Genau, weil die erste Platte, die ich bekommen habe, 1992, war Keep the Faith von Bon Jovi. Übrigens, und Bon Jovi sagt man ja auch immer schalalalala, aber es ist viel mehr, ehrlich gesagt, vor allem, wenn man die älteren Sachen hört. Und das höre ich auch wirklich beim Joggen, ja.
Sehr gut. Also echte Rockfans nennen das Poser, die da rumspringen, ja.
Glamrock.
Glamrock, genau. Gut. Perfekt, danke. Das kann man sich anhören, würde ich mal sagen. Barbara, wie sieht's bei dir aus?
Also ich hatte jetzt echt einen Vorteil, dass ich das überlegen konnte. Das muss ich selber schmunzeln. Ich höre eigentlich total viel unterschiedliche Musik. Ne? Wenn jetzt fragt, mit Trällern mag ich so die Charts aus die 80er total gern. Das ist einfach so ein bisschen Jugenderinnerung. Ich bin ja 75 geboren. Und mein letztes Konzert war hier in Stuttgart im Big Jazz Club. Und da habe ich gehört Botticelli Baby. Das ist eher unbekannte Band. Die kommen, glaube ich, aus dem Ruhrpott. Und das war genial. Es waren, glaube ich, 10 Musiker, die da echt, also nicht so einen klassischen Jazz, sondern richtig modern mit unterschiedlichen Einflüssen. Und da gucke ich schon immer, ob die mal wieder nach Stuttgart kommen. Die fand ich klasse. Ich mag eh gern Live-Musik, eher in so kleineren Bühnen, ne, wo man mal auch Unbekanntes anhört.
Genau, also neugierig, musikalisch neugierig. Sehr gut.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen kleinen Soundwechsel. Und zwar haben wir heute keinen Landtagskollegen zu Gast, sondern Christian Herborn von der IG Metall in Gaggenau, der uns heute etwas zum Thema, das wir heute mit Barbara Resch und Florian Wahl besprechen, sagen wird. Jetzt den Soundwechsel.
Der Soundwechsel.
Der Betriebsrat von Siemens Rastatt hat ein hervorragendes Projekt gestartet. Und zwar hat sich der Betriebsrat darum gekümmert, wie es um die Zukunft des Standorts aussieht. Wie geht's weiter? Welche Produkte müssen am Standort gefertigt werden? Und es ist ein hervorragendes Projekt und es zeigt, dass Betriebsräte proaktiv für Zukunft sorgen können. gerade in der Zeit, wo es darum geht, wie bewältigen wir eine Transformation, welche Produkte sichern uns Arbeitsplätze und Standorte von morgen, kann man sich leider, und es zeigt auch das Beispiel von Siemens, nicht immer nur auf Management verlassen, sondern muss proaktiv handeln. Gemeinsam mit einer Unternehmensberatung hat also Alexandra Schlager, die Betriebsratsvorsitzende, zusammen mit ihrem selbst kreierten Transformationsteam und vielen Experten und auch mit uns, der IG Metall in Gaggenau, zusammen geguckt, welche Schritte sind notwendig, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das heißt, Beschäftigtenbefragung, welche Produkte produzieren wir heute schon, die wir vielleicht abwandeln müssen, welche Produkte brauchen wir vielleicht auch in der Zukunft Richtung Wasserstofftechnologie, Brückentechnologien, weg von den klassischen Gas- und Ölheizungen, gibt es Produkte, die einfach unsere Zukunft sichern. Mit dem Projekt hat der Betriebsrat gezeigt, es geht voran. Wir haben große Schritte bereits erwirken können am Standort. Es gibt Veränderungen. Das Management hat die Ideen des Betriebsrats jetzt aufgegriffen. Es wurde auch Zeit, dass das Management sich hier den Ideen offen gegenüberstellt und neue Ideen mit aufgreift. Und wir unterstützen den Betriebsrat weiterhin in ihrem Weg. Denn die Beschäftigten wollen Antworten haben. Antworten, wie sichern wir Arbeitsplätze am Standort? Wie sichert das Unternehmen den Standort und auch die Arbeitsplätze von morgen? Welche Produkte brauchst du dazu? Und wir als IG Metall unterstützen da die Beschäftigten und den Betriebsrat genau in der Situation. Ja, und nach den anstrengenden politischen Zeiten und auch der anstrengenden Zeit im Betrieb gehen wir jetzt mit großen Schritten Richtung Sommer. Und ich wünsche mir da das Lied, den Soundwechsel mit dem Lied Jump in the Sea von Vincent Varus, ein Sänger, Songwriter aus Offenburg. Und ich glaube, das passt ganz gut, einfach mal abschalten, zurücklehnen. Und sobald es weitergeht, in den Betrieben wieder Vollgas geben und für Zukunft sorgen. Und jetzt geht's wieder zurück zu euch. Viel Spaß mit dem Podcast.
Und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik. Und ich freue mich sehr, dass so ein Beispiel, wie das der Christian gerade geschildert hat, einfach auch ermutigt. Da waren auch Beschäftigte in Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihren Standort. Und sie haben im Prinzip selbst überlegt, was können wir tun, auch gerade auch auf der Produktseite, damit wir zukünftig ein sicherer Produktionsstandort bleiben. Und ich habe mir es vor Ort angeschaut, habe mit dem Betriebsrat geredet. Übrigens unglaublich, wirklich, was da geleistet wird von unseren Freunden in den Betrieben und von der dortigen Betriebsratsvorsitzenden. Es war beeindruckend. Und wir haben auch mit der Standortleitung gesprochen. Und ich finde, man darf auch nicht immer nur über die schlechten und die schwierigen Fälle reden, sondern man muss auch reden, wie man es lösen kann. Und deswegen freut es mich, dass wir heute mit Barbara Resch genau darüber reden können. Wie schaffen wir es, Baden-Württemberg stark zu halten und vor allem auch industrielle Produktion in diesem Land zu halten? Barbara, wir hatten es ja schon von den verschiedenen Schwierigkeiten, gerade auch zum Beispiel im Bereich Automobilindustrie. Da gibt es ja immer wieder auch so eine, ja, ich sag mal, wirtschaftliche Diskussion darüber, wie inwieweit Unternehmen auch unterstützt werden sollen, direkt. Du hast von Rahmenbedingungen vorhin gesprochen, ja, Infrastruktur ist extrem wichtig, auch Bürokratieabbau zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren. Ich glaube, da können wir besser werden, schneller werden, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Was nicht passieren darf, ist, dass Bürokratieabbau gleich Abbau von Arbeitnehmerrechten ist. Ich glaube, da muss man ganz arg aufpassen. Aber gerade auch, wenn es um die Frage geht, direkte Unterstützung von Unternehmen. Wir haben die USA mit dem Inflation Reduction Act. Wir sind im Wettbewerb, unsere Unternehmen mit auch amerikanischen Unternehmen, mit chinesischen sowieso. Wie siehst du die Debatte über die, ich sage jetzt mal, Unterstützung über Investitionsunterstützungen? Was ist da die Position der IG Metall? Das würde mich mal interessieren, gerade auch in der Diskussion mit eher konservativen Wirtschaftsleuten, die sagen, wir wollen keine Subvention, wir wollen eigentlich einen Staat, der uns nicht ins Handwerk pusht.
Ja, das höre ich auch ganz oft. Jetzt sage ich mal, wir leben ja gerade in dem größten Umbruch, was wahrscheinlich die Metall- und Elektroindustrie, will jetzt nicht sagen jemals, ne, weil so Nachkriegszeit und Entstehung und so, das waren schon auch große Verwerfungen. Aber wenn ich auch die Experten höre, dann sagen die, sowas gab es noch nie in der Metall- und Elektroindustrie. Und deswegen finde ich, muss man schon zeitweise drüber nachdenken, ob es nicht Unterstützung bedarf. Ich sage das deshalb so, weil ich sage, der Normalzustand müsste schon sein, dass Unternehmen so wirtschaften, dass sie auch das alleine hinkriegen. Ne? Das ist einfach so im Kapitalismus. Mhm. Aber in so Umbruchsituationen, wo man sagt, wir müssen uns alle miteinander auf den Weg machen, was Neues hier zu gestalten. Und wir müssen schauen, dass wir weiterhin Weltspitze bleiben, kann es schon Sinn machen, dass man sagt, es gibt auch direkt nochmal Unterstützung für neue Technologien und auch nochmal Unterstützung unter bestimmten Bedingungen, weil nur praktisch Fördergelder zu generieren und dann trotzdem ins Ausland verlagern, da würde ich sagen no, sondern das muss einhergehen auch mit Beschäftigung, Sicherung, also unter bestimmten Bedingungen kann ich mir das für bestimmte Zeit auch gut vorstellen, damit man eben sowas wie Batteriezellenfertigung, also bestimmte Technologien, wo wir vielleicht gerade jetzt nimmer an der Weltspitze sind, dass man das halt auch hinkriegt, dass man wieder Weltspitze ist und dass man vor allem diese Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Unternehmen und so, also so Netzwerke, dass man das einfach weiterhin erhält in Baden-Württemberg. So wird der Schuh draus, aber jetzt blind irgendwie zu sagen, ohne bestimmte Vorgaben und Bedingungen gibt's Unterstützung, das glaube ich nützt auch nichts.
Das glaube ich, wäre auch falsch. Wie gesagt, man kann nicht dauerhaft Unternehmen subventionieren, das funktioniert nicht. Aber die Diskussion zum Beispiel um die Frage, ob wir Halbleiterproduktion in Deutschland kriegen, haben wir ja gehabt und haben sie ja auch beantwortet. Und das sagen wir als SPD-Fraktion im Landtag, es braucht halt schon eine aktive Industrie- und Strukturpolitik. Also nur auf der Zuschauerbank zu sitzen, wie es unsere grün-schwarze Landesregierung tut, das ist mir zu wenig. Und deswegen glaube ich, man muss schon im Einzelfall schauen, wo es Unterstützung braucht. Weil wenn Unternehmen, ich sage jetzt mal, über eine bestimmte Investitionsklippe müssen, aber danach wieder ein tragfähiges Wirtschaftsmodell haben, dann halte ich es für zumindest mal legitim, darüber nachzudenken, wie auch eine Förderung aussehen kann. Anke Rehlinger hat es ja im Saarland vorgemacht mit ihrem Transformationsfonds. Flo und der Wirtschafts-AK war gemeinsam mit mir im Saarland und wir haben es uns von Jakob von Weizsäcker auch schildern lassen. Ich glaube, es macht Sinn, gerade dort, die Stahlindustrie ist ja für das Saarland nicht nur irgendeine Industrie, sondern das ist wirklich was ganz Elementares. Und es hat uns schon sehr beeindruckt, wie die sozusagen auch überlegt haben, wie können wir die Unternehmen in so einer schwierigen Situation unterstützen. Aber du hast vollkommen recht. Das darf nie unter Garantie, gerade was das Thema Arbeitsplätze angeht, passieren. Ja. Flo, was waren die Punkte, die du da aus dem Saarland noch merkst?
Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt mit der aktiven Industriepolitik. Und das ist eine Sache, da wollte ich dich auch fragen, Barbara, weil das praktisch genau in diese Richtung geht. Und zwar, ich sehe die Landespolitik ganz massiv vor allem gefordert, was die ganzen Zuliefererindustrie, was die ganzen Zulieferunternehmen angeht, die teilweise auch familiengeführt sind, die kleinere Unternehmen, wo das jetzige Geschäftsmodell übrigens gerade noch so rausreicht. Aber die ganz große Sorge ist, wenn die sich jetzt nicht auf die Reise machen und eventuell einen Generationenwechsel anschließen, dann schließen die den Laden zu. Vielleicht geht es für die Familie sogar noch gut aus, der die ganze Firma gehört, aber die Beschäftigten, die Wertschöpfung ist halt, die Jobs und die Wertschöpfung an dieser Stelle ist halt weg. Und da wollte ich dich fragen, da gehen die ja im Saarland auch ganz, 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 ganz wirklich auch gut ran mit dieser wirklichen Investitionspaket, das sie da geschnürt haben. Aber wie siehst du die Veränderungsbereitschaft, Barbara, gerade bei diesen Zuliefererunternehmen in Baden-Württemberg oder bei diesen kleineren Unternehmen, die vielleicht uns noch viel, viel mehr brauchen? Was müsste man da eventuell von der Landespolitik auch noch tun, um zu unterstützen, dass wir eben nicht so zukommen, weil es kann ja auch dieser Kipppunkt entstehen, wenn man nicht umgestellt hat sein Geschäftsmodell, dann ist es eventuell irgendwann zu spät, weil andere haben es dann halt getan, vielleicht auch manche, die gar nicht in Baden-Württemberg sind, und dann sind die Jobs halt weg, dann kann man wirklich nur noch den Schlüssel umdrehen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ich will nochmal vorausschicken, Kohleausstieg beispielsweise ist auch viel Geld investiert worden. Warum ist es, also ich finde, es ist bei dem großen Umbruch, den wir jetzt erleben in der M&E-Industrie, muss da auch Geld investiert werden, aber nicht mit der Gießkanne, sondern konditioniert und auch, sage ich mal, strategisch so sagt, welche Technologien braucht man denn auch, damit man da weiterhin Weltspitze bleiben, das mal vorausgeschickt und dazu braucht es eine starke Industriepolitik. Wir stellen fest, Florian, du hast ja jetzt die Zulieferer angesprochen, weil das habe ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt, die Luft wird da echt dünn. Ne? Da gibt es welche, die haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, was ist das Produkt der Zukunft, bei denen wird es eng. Und dann gibt es aber welche, die haben sich schon totale Gedanken gemacht und haben auch investiert in Elektromobilität. Und jetzt gibt's aber die Nachfrage nicht, hatten wir jetzt heute in dem Podcast auch schon mal ganz kurz. Und in beiden Punkten, und dann gibt's vielleicht noch mit dem, der noch auf der Suche ist, sozusagen, so, wo die Beschäftigten mit eingebunden werden, was könnte man denn Neues machen? und eigentlich alle drei bedarfen Unterstützung. Ich höre ganz oft, vor allem auch aus dem Mittelstand, dass es immer schwieriger wird, auch an Kredite zu kommen. Also wenn das eben so unter Druck ist, da könnte man auch nur überlegen, welche Unterstützung braucht es, damit, also bin ich wieder bei so einer Vorgeschichte und so. Also ich finde, das braucht es in so einem großen, es ist ja nicht nur Strukturwandel, sondern es ist ja ein großer Strukturbruch jetzt, weil eben noch Dinge dazukommen sind, wie Entwicklung in mit Trump und so mit Zöllen. Also braucht es auf alle Fälle Unterstützung. Aber konditioniert, das wäre mir wichtig, ne, dass man das nicht einfach sagt, der am schnellsten ist, kriegt dann Fördermittel und die anderen gehen leer aus oder so. Und Baden-Württemberg macht ja vor allem aus, dass es eben so ein großes Netzwerk an schon die Großen, ne, aber auch ganz viel Mittelstand gibt, ganz viele Maschinenbauer, Zulieferer, die schon auch den Willen haben, hier weiter zu produzieren, aber manchmal echt jetzt am Rande der Existenz auch kommen. Die brauchen Unterstützung, damit wir dieses gute Netzwerk erhalten. Jetzt sage ich mal, dass der Maschinenbauer dann auch schnell beim Zulieferer oder beim Autohersteller ist und dann die passgenaue Lösung finden können. Das war ja genau auch das, was Baden-Württemberg da ganz lang ausgemacht hat und auch nur ausmacht, aber es bricht an vielen Stellen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, neben den Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben und dem, was wir gerade als aktive Industrie- und Strukturpolitik beschrieben haben, geht es natürlich auch immer um die Menschen. Und ich weiß, dass das euch bei der IG Metall in den Betrieben auch ganz, ganz wichtig ist. Und wir wissen, dass die Veränderung in der Arbeitswelt eine unglaublich dynamische ist im Moment. Wir wissen ja auch um den Anteil der An- und Ungelernten in den Betrieben. So, und wenn du da, ich sage es mal, in den 40ern bist oder in den 50ern und du hast noch 15 oder 20 Jahre bis zur Rente, dann kannst du ja nicht sagen, so, jetzt reicht's für mich nimmer und ich sitze jetzt auf der Straße, sondern wir müssen ja ein Interesse dran haben. Barbara, du hast ja zu Recht gesagt, die Leute brauchen ja auch eine Zuversicht, die brauchen ja auch eine Hoffnung, dass sie eine gute Zukunft haben, dass wir uns natürlich intensiv mit dem Thema Qualifizierung, Weiterbildung beschäftigen. Und da würde mich interessieren, wie du den Blick drauf hast, weil ich weiß, dass das Thema jetzt nicht unbedingt super populär ist, sowohl bei der Arbeitgeberseite als auch bei der Arbeitnehmerseite, weil alles, was nach Schulbank klingt, ist jetzt nicht super attraktiv, aber trotzdem ist es halt eine Notwendigkeit. Ihr kennt ja alle die Sprüche, 3/4 unserer heutigen Grundschüler werden mal in einem Beruf tätig sein, den es heute noch nicht gibt. So, davon ist ja nicht nur der Grundschüler betroffen, sondern auch die Menschen, die 30, 40 Jahre alt sind und die nächsten 30 Jahre noch arbeiten sollen oder wollen. Und deswegen die Frage an dich, Barbara, wie siehst du gerade auch im Kontext Qualifizierung, Weiterbildung, die Situation in Baden-Württemberg? Was müsste da vielleicht auch sich verändern an Strukturen? Und wie siehst du da die Aufgaben der Betriebsräte, insbesondere in den Betrieben?
Also großes und wichtiges Thema, bin ich echt dankbar, dass ihr das jetzt auch in dem Podcast ansprecht. Ich will erstmal noch mal was sagen zur Beschäftigtenstruktur. Die ist auch besonders in Baden-Württemberg. Wir haben relativ viele Angelernte und viele Hochqualifizierte. Also wir haben natürlich auch Facharbeiter, aber wenn man so im Vergleich zu anderen Bundesländern schaut, ist das schon auch nochmal was Besonderes. Und das zeigt mir auch, dass wir vor allem in Baden-Württemberg nochmal viel mehr Gas geben müssten bei dem ganzen Thema Bildung, Qualifizierung. Jetzt hast du schon angesprochen, dass das tatsächlich kein so ein einfaches Thema ist. Das zeigt ja auch, dass beispielsweise die Kasse der Agentur für Arbeit bei Sachen Quali-Geld, da kann man auch nochmal hinschauen, ist es richtig gestrickt worden, aber da wird ja viel zu wenig eigentlich abgerufen. Da wird es ja auch Fördermöglichkeiten geben, wo man sich echt die Frage stellen kann, warum wird das jetzt nicht mehr in Anspruch genommen? Da gibt es natürlich Arbeitgeber, die sagen, ich weiß ja noch gar nicht, wo ich hinqualifizieren muss. Und dann gibt es natürlich auch Beschäftigte, die man da auch an die Hand nehmen muss, muss man sich ja selber mal anschauen, wann hat man die letzte Qualifizierung gemacht und mit Abschluss oder so, da haben ja viele auch Berührungsängste. Und wir machen da relativ viel mit unseren Betriebsräten, damit wir eben das Thema Weiterbildung setzen in die Betriebe. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Weiterbildungsmentorinnen, wo viele Betriebsräte jetzt auch mitmachen, wo wir, glaube ich, über 100 jetzt mittlerweile in ganz Baden-Württemberg haben, die da ausgebildet worden sind und da dieses dicke Brett sozusagen bohren im Betrieb, wo wir auch positive Beispiele haben, sei es jetzt Ungelernte, dass die nur eine Facharbeiterausbildung gemacht haben oder andere Qualifizierung. Aber ich finde auch, wir müssten da nochmal mehr auch die unterschiedlichen Gewerke sozusagen zusammenholen. Wir haben ja einmal die duale Ausbildung. Da stellen wir übrigens fest, dass Ausbildungsplätze wie immer halt in Krisensituationen reduziert werden, wo ich mir denke, das gibt's ja gar nicht. Alle reden von mehr Bildung und so. Und es werden hier die Ausbildungsstellen gekürzt. Aber man müsste das sozusagen nochmal mehr mitdenken. Und ich finde, man müsste viel mehr auch so kleinere Qualifizierungen machen. Jetzt sage ich mal, wenn ein Betrieb in Kurzarbeit ist oder gerade Unterauslastung hat, könnte man ja so Shopfloor-Schulungen machen, ne, wo die Leute ganz niederschwellig einfach auch herangeführt werden und dann merken, Weiterbildung ist eigentlich, kann auch Spaß machen. Ne, und und was auch zu wenig gemacht wird, ist, dass man die Leute mal fragt, was können die eigentlich? Oft wissen die Arbeitgeber gar nicht. Jetzt sage ich mal gerade auch in dem ganzen Thema Software, Programmierung und so. Ja. Da haben Menschen Kompetenzen in die Betriebe, die gar nicht abgerufen werden. Bei Mercedes gibt es da ganz gutes Beispiel, dass die das jetzt so zum Teil abfragen und so und da auch so Talente fördern. Aber das könnte man auch noch mal viel mehr machen, zu sagen, was haben die Leute für Qualifizierung? Was haben sie auch privat für Interessen und das dann eher auch so nach vorne bringen.
Also ich glaube, das Thema wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen. Wir haben diese Fachkräftelücke, die auf uns zukommt. Wir haben zwar die schwierigen Debatten gerade in der Industrie, aber wir haben so viele Bereiche, in denen wir die Leute brauchen. Und in meinem Kopf ist so ein bisschen eine verbesserte Weiterbildungsstruktur. Die Großen wie der Daimler oder der Bosch, die machen das selber. Ja, so. Aber die Kleinen, um die geht's mir. Die 50, 100, 200 Mannbetriebe oder Fraubetriebe. Da geht's ja wirklich drum, dass die Leute, dem technologischen Wandel auch standhalten müssen. Und ich habe in den Koalitionsverhandlungen in Berlin ja den Bildungsbereich mitverhandelt. Und da haben wir auch beim Thema Weiterbildung genau das rein, dass dieses modulare Denken, ja, also ich will jetzt nicht der Ausbildung Konkurrenz machen, aber dass Leute, die schon was mitbringen, nicht eine volle Ausbildung obendrauf setzen müssen, sondern modular sozusagen sich auf eine höhere Qualifikationsstufe bringen können und das im Idealfall noch durch ein Quali-Geld oder Ähnliches flankiert, damit es für die auch, von der finanziellen Seite aushaltbar ist. Ich glaube, da müssen wir in Baden-Württemberg vielleicht auch sogar eine Vorbildrolle übernehmen, weil wir so viele Menschen haben, die ansonsten auf der Strecke bleiben. Und wie gesagt, es gibt Weiterbildung, aber oft ist es für die Betroffenen zu kompliziert, den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube da, das wäre eins der Projekte auch für die Zeit nach der nächsten Landtagswahl, liebe Barbara, wo ich gern gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten da, ich sage jetzt einfach mal, eine Weiterbildungsstruktur in Baden-Württemberg schaffen möchte, wo jeder seinen Platz finden kann. Ja?
Das wäre mein Gedanke. Und ich glaube auch, dass das auch einen großen Konsens in Baden-Württemberg gibt, dass man das besser, also dass es einen Bedarf gibt, dass man es besser machen kann. Man muss es jetzt auch nur, so wie viele andere Punkte, in die Umsetzung bringen, sehr, sehr gerne.
Ja. Super. Jetzt frage ich, weil wir sind schon mit der Zeit relativ weit. Flo, hast du noch irgendeinen Punkt beziehungsweise eine Frage, die du reinwerfen möchtest?
Mein einziger Punkt wäre nur gewesen an der Stelle jetzt noch, ist natürlich, dass wir lokal ja schon ganz ordentliche Beispiele, Transformationsnetzwerk Ostalb zum Beispiel, haben eigentlich Sachen, die es in dem Land schon gibt, die man eigentlich nur über der von der Landespolitik praktisch noch übersetzen müsste. Und da sieht man es, dass man hat da ja wirklich pragmatische Akteure an jeder Stelle, also die wirklich willig sind. Und da fehlt halt einfach diese Steuerung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Initiative dafür ergreifst, Andi, und auch durchs ganze Land reist, weil gerade da das fehlt halt auf der Landesebene. Das
Sehr
ist
gut. Da, wo es jemand Barbara, was hast du an, ich sage jetzt einfach mal, dein wichtigster Wunsch an die Landespolitik? Bund haben wir vorhin besprochen, da hoffen wir jetzt, dass es gut losgeht. Dein Wunsch an die Landespolitik, was jetzt gerade in dieser aktuell schwierigen Situation passieren müsste?
Jetzt sage ich mal, die Stimme hochhalten, auch in Berlin, dass wir auch von diesem Sondervermögen aufbrechen, Schuldenbremse, einen großen Anteil sozusagen im Land brauchen, damit wir die Industrie hier sichern und ausbauen können und schon auch nochmal so umsteuern. Ich, ganz ehrlich, ich kann es jetzt dann auch bald nimmer hören, was alles schlecht läuft, sondern man müsste nochmal viel mehr schauen, was haben wir hier für Stärken und wie kann man die Stärken stärken und nicht einseitig jetzt sagen, die Arbeitskosten wären das Problem. Nein, die Arbeitskosten sind nicht das Problem, sondern wir müssen uns an die Speerspitze technologisch einfach stellen und da braucht es auch die Landespolitik, die Stimme in Berlin hochzuhalten, aber auch im Land die Rahmenregelungen so zu machen, dass man das machen kann. Und mein Eindruck ist, in Baden-Württemberg läuft da auch schon relativ viel ganz gut, aber es sind so ganz viele so Einzelinitiativen, die man jetzt auch mal zusammenführen müsste und sagen muss, so, das ist jetzt unser Fünf-Punkte-Plan für das nächste Jahr und das setzen wir jetzt auch um, weil diese ganzen vielen Einzelinitiativen werden zu wenig zusammengeführt. Und dann höre ich oft, na, das machen wir ja schon, das machen wir schon, das stimmt, aber es passiert zu wenig im Ganzen. Das wäre so mein Wunsch, ja.
Barbara, super, das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ich glaube, wir brauchen schlicht und einfach eine Transformationsstrategie für dieses Land, wo wir die Akteure zusammenbringen und wo dann auch die PS, die in diesem Land stecken, auch auf die Straße kommen. Herzlichen Dank, liebe Barbara, lieber Flo, an euch beide, dass ihr heute beim Podcast dabei wart. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich habe mich sehr gefreut über dieses tolle Gespräch und wünsche dir vor allem, liebe Barbara, natürlich für die nächsten Wochen und Monate viel Kraft, viel Erfolg und herzliche Grüße an alle deine Gewerkschaftsmitglieder und vor allem an die Betriebsräte, die eine tolle Arbeit für unsere Beschäftigten in Baden-Württemberg machen. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss, bis bald.
Tschüss, danke.